NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Und das sind heute die Themen. Die Spionageaffäre um einen BND-Doppelagenten beschäftigt weiter das politische Berlin. Wir berichten und kommentieren. Außerdem, die Pkw-Maut soll kommen. Heute hat Verkehrsminister Dobrindt seine Pläne vorgestellt. Aus nach nur 4 Monaten. Die Chefin von Karstadt will nicht mehr. Und ein Vater der deutschen Einheit ist gestorben. Der letzte sowjetische Außenminister Edward Schewardnadze ist tot. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Am Mikrofon ist Anna Osius. Herzlich willkommen. Noch ist für die Regierung nichts erwiesen, doch der Verdacht, ein BND-Mann habe für die USA spioniert, wiegt schwer. Sollte das stimmen, widerspreche es einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, sagte Kanzlerin Merkel heute am Rande ihrer China-Reise. Auch in Berlin war die Doppelagenten-Affäre heute Thema Nummer 1. Volker Schaffranke.
Regierungssprecherin Christiane Wirz musste sich heute immer und immer wieder die gleiche Frage gefallen lassen. Wie reagiert die Bundesregierung auf den festgenommenen Spion aus dem Bundesnachrichtendienst, der über 2 Jahre lang für US-Geheimdienste gearbeitet haben soll? Doch letztlich bekamen die Journalisten immer die gleiche Antwort.
Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Amerikaner einer der wichtigsten Partner der Bundesrepublik sind. Partner und Freund, freundschaftliche Partner, partnerschaftliche Freunde. Wie auch immer sie wollen.
Soll heißen, über politische Konsequenzen werde derzeit noch nicht nachgedacht. Zunächst will man abwarten, was die Bundesanwaltschaft dem 31-jährigen Maulwurf im BND wirklich vorwirft. Fest steht bisher nur, dass er mehr als 200 Dokumente an US-Geheimdienste verkauft haben soll. Die obersten Bundesermittler wollten auch heute nicht mehr dazu sagen. Nachdem die Meldung am Wochenende immer mehr Reaktionen auslöste, selbst Bundespräsident Joachim Gauck meinte, jetzt reicht's, reagierte auf ihrer China-Reise auch Angela Merkel. Das alles sei ein ernster Vorgang, so die Kanzlerin.
Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, so steht das für mich in einem klaren Widerspruch zu dem, was ich unter einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Diensten und auch von Partnern verstehe.
Einen schärferen Ton gegenüber den USA schlug SPD-Justizminister Heiko Maas an. Jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen, das sei nicht mehr möglich, so der SPD-Politiker.
Insgesamt muss der Überwachungswahn der NSA irgendwann ein Ende haben. Denn auch dieser Fall ist ein Beispiel dafür, dass man tatsächlich weit die Grenzen dessen, was rechtlich vertretbar ist, überschritten hat.
Allerdings mehr als Empörung sei das bisher nicht, kritisiert Jan Korte, Vize-Fraktionschef der Linkspartei. Als bekannt wurde, dass das Kanzlerinnen-Handy ausspioniert wurde, klang das alles sehr ähnlich. Konsequenzen habe die Bundesregierung daraus aber nicht gezogen.
Man könnte doch zum Beispiel mal sagen, die Freihandelsabkommensverhandlungen, die werden auf Eis gelegt, solange diese Zustände nicht abgestellt sind. Man könnte sagen, wir wollen nicht so werden wie andere, sondern wir wollen erster Überwachungsverweigerer in Europa, auf der Welt werden.
Es rumort auch kräftig in der Unionsfraktion. Dort werden Stimmen laut, die eine Ausweisung von US-Agenten fordern. Dass die Bundesregierung die amerikanischen Kontaktpersonen des BND-Mitarbeiters ohne Konsequenzen weiterhin in Deutschland operieren lässt, sei schwer vorstellbar, so der Chef des Innenausschusses Wolfgang Bosbach. Eine Forderung, die auch Grünen-Chefin Simone Peter unterstützt.
Dass das kein diplomatisches Verhalten ist, dass diese Diplomaten dann auch nicht länger hier arbeiten dürfen, das würde ich genauso unterstützen.
Noch hat die Regierung keinen Fahrplan, wie sie auf die erneute Ausspähaffäre der USA reagieren will. Eines wird aber jetzt auch in der Großen Koalition immer deutlicher: Ohne Konsequenzen kann das nicht bleiben.
Ein Bericht von Volker Schaffranke. Ja, was bedeutet diese neue Spionageaffäre für die transatlantischen Beziehungen? Und wie sollte die Bundesregierung jetzt reagieren? Ein Kommentar zu all dem von Paul Elmar Jörres.
Der Vorgang ist schier unglaublich. Ein amerikanischer Geheimdienst, die Rede ist von der CIA, soll einen Agenten beim Bundesnachrichtendienst angeworben und von ihm 218 vertrauliche und geheime Dokumente gegen 25.000 Euro gekauft haben. Wenn dies in den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft bestätigt wird, hat der amerikanische Geheimdienst gegen einen Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit verstoßen. Man wirbt keinen Agenten bei einem Dienst an, mit dem man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Bei dem Spion handelt es sich um einen 31-jährigen Mann, der in der BND-Zentrale in Pullach einfache Bürotätigkeiten versah und Dokumente einscannte. Er scheint nicht gerade vom Leben verwöhnt zu sein Und vielleicht finden Sie auch hier die Motive für sein Handeln. In jedem Fall ist er offensichtlich hochgradig dilettantisch zu Werke gegangen. Über eine E-Mail bot er der amerikanischen Botschaft seine Dienste an und traf sie später mit Agenten in Österreich, um Dokumente gegen Geld zu tauschen. Viel dümmer kann man sich eigentlich nicht anstellen. Denn der Mann konnte keine Gewissheit haben, ob er bei dem Treff wirklich auf amerikanische Agenten traf. Seine Mail hätte auch von anderen Geheimdiensten abgefangen worden sein können. Dies passierte auch prompt, als er später den Russen ein ähnliches Angebot wiederum per Mail unterbreitete. Das landete prompt beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Nur einige Recherchen genügten, um ihn als den Absender ausfindig zu machen. Wenn sich der Verdacht bestätigt, dass ein amerikanischer Geheimdienst auf diesen Deal eingegangen ist, erschüttert das die deutsch-amerikanischen Beziehungen im Allgemeinen. So geht man einfach nicht mit einem Partner um. Zudem machte dies deutlich, dass der amerikanische Geheimdienst alle professionellen Standards vergessen hat. Mit solchen Dilettanten kann man nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten. Sie müssen in ihrer Ausbildung doch irgendwann einmal gehört haben, dass man die Zuverlässigkeit einer Quelle überprüft, bevor man sich auf sie einlässt. Die Bundesregierung muss in jedem Fall die Konsequenzen ziehen. Es muss jetzt alles auf den Tisch, was amerikanische Dienste in Deutschland treiben. Wenn der Whistleblower Edward Snowden dabei helfen kann, soll man ihn nach Deutschland holen. Das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, in dem den amerikanischen Diensten in Deutschland Vorrechte eingeräumt werden, muss neu verhandelt werden. Zudem müssen sich Deutschland und Europa von den Amerikanern unabhängiger machen, nicht nur in Geheimdienstdingen, sondern auch in militärischen Fragen. Und schließlich muss man in eine eigene europäische IT-Infrastruktur investieren. So geht es jedenfalls nicht weiter.
Paul Elmar Jörres kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Lange hat er auf sich warten lassen, hat versprochen, bis zur Sommerpause sein Konzept vorzustellen. Nur wann genau, wusste eigentlich niemand. Verkehrsminister Alexandra Dobrindt von der CSU hat es spannend gemacht mit seinen Plänen zur Pkw-Maut. Die Sommerpause des Bundestages hat bereits begonnen und heute hat Dobrindt jetzt sein Konzept vorgestellt. Die Maut soll nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf Bundes- und Landesstraßen gelten. Einzelheiten von Carsten Schabowski.
Um 13 Uhr war es soweit, Dobrindts Stunde der Wahrheit. Der CSU-Verkehrsminister präsentierte seine Mautpläne, auf die viele Monate gewartet haben. Der räumte ein:
Ich habe keine Illusion, dass dies eine einfache Aufgabe war.
War es auch nicht, vieles musste er sich vorher anhören. Zum Beispiel kompliziert, komplizierter, Dobrindt. So machten sich viele lustig. Zumindest die Message, die der Minister mindestens dreimal verkündete, war einfach:
Es wird keine Mehrbelastung für Fahrzeughalter in Deutschland geben und die Regelungen sind EU-rechtskonform.
Seine Idee konkret: Autofahrer sollen ab 2016 für die Benutzung aller deutschen Straßen zahlen, denn
Abgaben auf Teilnetzen bei einem so komplexen Verkehrsnetz, wie es die Bundesrepublik Deutschland hat, führt zwangsläufig auch zu Ausweichverkehren.
Während die Maut für deutsche Autofahrer nichts kosten wird, die Kfz-Steuer wird um den entsprechenden Mautbetrag gesenkt, werden Ausländer zur Kasse gebeten. Die 10-Tages-Vignette kostet für Ausländer zum Beispiel an der Tankstelle 10 Euro, für 2 Monate Straßennutzung sollen 20 Euro fällig werden und über den Jahrespreis bis zu 100 Euro entscheidet unter anderem die Größe und die Umweltverträglichkeit des Autos. Zumindest Dobrindt ist überzeugt, dass dieses Update der deutschen Kfz-Steuer EU-konform ist.
Die Tatsache, dass wir die Kfz-Steuer reformieren, ist in der Hand der Nationalstaaten. Kfz-Steuer ist kein harmonisiertes System und deswegen auch von uns frei zu gestalten.
Trotzdem, Brüssel warnt zumindest vor einer Diskriminierung ausländischer Autofahrer und Österreich droht sogar mit einer Klage. Und auch in Deutschland hagelt es Kritik. Daumen runter für die Vorschläge, zum Beispiel von Grünen-Chefin Peter.
Die sind unsinnig, die sind ungerecht und, wie sie es darstellt, auch ein bürokratisches Monstrum. Wir befürchten, dass das, was derzeit konzipiert ist, die Mehreinnahmen gleich wieder aufgefressen werden. Und es wird natürlich eine europaweite Diskussion darüber geben.
Nur die Kommunen und die Länder freuen sich. Sie hoffen darauf, an den Mauteinnahmen beteiligt zu werden. Ein kluger Schachzug, um sie mit ins Boot zu kriegen. Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund.
Wir halten es für richtig, dass die Maut für alle Straßen gilt. Die kommunalen Straßen haben mit 610.000 Kilometer den größten Anteil. Also wollen wir auch an den Einnahmen angemessen beteiligt werden.
Die Einnahmen, das Bundesverkehrsministerium rechnet mit über 600 Millionen extra pro Jahr. Und die sollen in die Reparatur kaputter Brücken und Straßen fließen.
Sie kam von IKEA und wollte bei Karstadt eigentlich alles besser machen. Die Schwedin Eva-Lotta Sjöstedt. Jetzt, nach nur 4 Monaten, gibt die Karstadt-Chefin ihren Posten auf. Sie habe festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Sanierung des Unternehmens nicht mehr gegeben seien, heißt es. Aus Essen Jörg Marksteiner.
Entsetzen bei den Mitarbeitern. Hier im Kaufhaus sind alle geschockt und fassungslos, sagte der Betriebsrat einer großen Filiale. An vielen Standorten kam es zu eilig einberufenen Sondersitzungen der Arbeitnehmervertreter. Eva-Lotta Sjöstedt galt als beliebt bei den 20.000 Beschäftigten. Nicht nur, weil die Schwedin sich in 47 Filialen mal selbst an die Kasse stellte, die Angestellten nach Vorschlägen und Sorgen fragte und den Handelsriesen dezentraler führen wollte. Für viele Mitarbeiter war die frühere IKEA-Managerin schon bei ihrem Amtsantritt eine Hoffnungsträgerin.
Sie war auch in der Filiale und kam auch sehr sympathisch rüber.
Dass wir als Mitarbeiter gefragt werden und eben nicht nur geredet wird, das macht Mut, macht Hoffnung.
Eine Hoffnung, die nach gut 4 Monaten schon wieder vorbei ist. Völlig überraschend hat Sjöstedt hingeworfen. Damit habe niemand gerechnet, sagt Verdi-Fachmann und Karstadt-Aufsichtsrat Arno Peukes und spricht von einem Rückschlag.
Frau Sjöstedt hat vorletzte Woche gegenüber den Betriebsräten auf einer Konferenz erzählt, dass sie an ihrem Konzept arbeitet. Also insofern ist es erstens überraschend und zweitens ist es bedauerlich.
Was die Mitarbeiter und Betriebsräte irritiert und alarmiert, sind die erstaunlich offenen Worte Sjöstedts in ihrer Abschiedsmitteilung. Wer will, kann daraus eine gehörige Portion Frust und Enttäuschung über Karstadt-Eigentümer Nikolas Berggruen herauslesen. Der habe ihr Unterstützung zugesagt, teilte Sjöstedt mit, für ihre Strategie und für Investitionen. Aber, so heißt es dann wörtlich, in einer gemeinsamen Erklärung von ihr und dem Karstadt-Konzern, nach eingehender Prüfung den Erfahrungen der letzten Monate und in genauer Kenntnis der wirtschaftlichen Rahmendaten habe sie dann feststellen müssen, dass die Voraussetzungen für ihren Weg nicht mehr gegeben seien. Für Handelswissenschaftler Thomas Röb ist das Ausscheiden ein fatales Signal. Offenbar glaube die eigene Chefin nicht mehr an das Unternehmen. Konsequent sei der Rücktritt, sagt auch Claudius Schmitz, Handelsfachmann an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.
Frau Sjöstedt brauchte auch die volle Unterstützung des Karstadt-Inhabers Berggruen. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann ist es ein untrügliches Zeichen für eine ganz bittere Zukunft von Karstadt.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist wohl für viele ein Albtraum-Szenario, unschuldig in die Psychiatrie gesteckt zu werden, jahrelang abgestempelt als nicht zurechnungsfähig. Aber ist der Fall Gustl Mollert in Bayern so gestrickt? Heute hat in Regensburg das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Mollert begonnen. Und das erhofft sich der Betroffene selbst, Gustl Mollert, vom Gericht.
Komplette Wiederherstellung der tatsächlichen Ausgangslage unbescholtener Bürger. Eine weiße Weste, das wünsche ich mir. Ne?
Ob er dieses Ziel erreichen kann, wird sich zeigen. Denn es gibt durchaus Indizien, dass sich seine frühere Frau die Vorwürfe der Anklage nicht nur ausgedacht hat. Mollert soll sie geschlagen und gewürgt haben. Das sei der Trennungsgrund gewesen. Schwarzgeld sei zwischen ihnen beiden kein Thema gewesen. Vor Gericht will sie sich allerdings nicht mehr äußern, sagte ihr Anwalt Jochen Horn.
Weil sie mehrfach umfangreich vernommen worden ist, richterlich, polizeilich vernommen worden ist und diesen Angaben nichts hinzuzufügen ist.
Vor Gericht beantragte Mollerts Verteidigung zunächst einmal, den psychiatrischen Gutachter aus dem Saal zu schicken. Der renommierte Gutachter Norbert Nedopil ist als Prozessbeobachter geladen, weil Gustl Mollert erneut abgelehnt hatte, sich im Vorfeld von einem Psychiater auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Doch solange sich dieser Gutachter im Saal befindet, will Gustl Mollert nicht aussagen.
Da stelle ich an mir fest, muss ich sagen, Ansätze parallel, wie man es aus Kriegstraumata kennt. Es regiert dann da plötzlich Adrenalin, man kriegt Angstzustände, man kriegt Schweißausbrüche, wie man es hier auch sieht. Und das können Sie gar nicht steuern. Sie haben Schwierigkeiten, jetzt sich an gewisse Dinge zu erinnern. Das brauchen Sie aber, wenn Sie sich verteidigen können sollen.
Dabei brennt Gustl Mollat darauf, seine Sicht der Dinge vor Gericht zu schildern. Monatelang hat er sich genau darauf vorbereitet. Oberstaatsanwalt Wolfhard Meindl sagte, das sei ein Dilemma und das Gericht entschied später, auf den Gutachter nicht verzichten zu können. Schließlich sei die Schuldfähigkeit des Angeklagten eine entscheidende Frage in dem Prozess. Es geht schließlich darum, ob Gustl Mollat im Jahr 2006 zu Recht in die Psychiatrie eingewiesen worden war. Einen zweiten Wunsch der Verteidigung lehnte das Gericht nicht gänzlich ab, und zwar den, weitere Zeugen aus dem Umfeld der Hypo-Vereinsbank zu laden. Im Moment sei das noch nicht nötig, um die Vorwürfe gegen Gustl Mollat aufzuklären, entschied das Gericht. Sollte sich das im Verlauf des Prozesses noch ändern, könne man die Zeugen immer noch herbestellen.
Ein Bericht von Ulrike Lefherz und ein Nachtrag zur NSA-Spionageaffäre. Gerade läuft die Eilmeldung, die USA haben Deutschland ihre Kooperation bei der Aufklärung der Affäre um den mutmaßlichen Doppelagenten beim Bundesnachrichtendienst zugesagt. Zitat: Wir werden mit den Deutschen zusammenarbeiten, um diese Situation angemessen zu lösen, so sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, George Ernest, heute in Washington. Wir werden in unseren weiteren Sendungen darüber berichten. Jetzt erstmal zu einem anderen Thema. In Deutschland Crystal Meth, eine Droge, eine Aufputsch- und Modedroge, ist derzeit massiv im Einsatz, kommt aus Tschechien nach Deutschland. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, hat heute den aktuellen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung vorgestellt.
Die synthetische Droge Crystal Meth sei noch kein bundesweites Problem, breite sich aber zunehmend in Deutschland aus. Das sagte Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, bei der Vorstellung des Drogen- und Suchtberichts. Schüler, Sportler und Berufstätige würden die Droge zur Leistungssteigerung nehmen. Auch auf Partys werde Crystal Meth konsumiert. Allerdings gäbe es keine sicheren Daten über die Zahl der Konsumenten. Bisher war die Droge vor allem im tschechischen Grenzgebiet aufgefallen. Inzwischen seien noch weitere Bundesländer und Großstädte in grenzfernen Regionen betroffen. Da Crystal Meth häufig in Labors in Tschechien hergestellt wird, sei die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und tschechischen Behörden intensiviert worden. Weiter besorgniserregend ist auch das sogenannte Koma-Trinken unter Jugendlichen. Seit dem Jahr 2000 hat sich unter den 10- bis 20-Jährigen die Zahl der Krankenhauseinweisungen mit Alkoholvergiftungen verdreifacht. Im Jahr 2012 waren es knapp 27.000 Fälle. Die Jugendlichen kommen aus allen Bildungsschichten, fast die Hälfte sind Frauen und Mädchen. Riskanter Alkoholkonsum ist laut Drogen- und Suchtbericht aber in der ganzen Gesellschaft verbreitet. Fast 10 Millionen Deutsche trinken Alkohol in gesundheitsgefährdenden Mengen. Als erfreulich nannte die Drogenbeauftragte den Rückgang des Tabakkonsums unter den Jugendlichen. Unter den 12- bis 17-Jährigen habe sich die Zahl der Raucher in den vergangenen Jahren halbiert, auf jetzt nur noch 12%.
Ein Bericht von Jens Wiening. Und wir schauen auf das Europäische Parlament. Dort hat Bernd Lucke, der Chef der eurokritischen Alternative für Deutschland, AfD, heute eine Niederlage erlitten. Er hatte für den Posten eines der Vizevorsitzenden im Wirtschafts- und Währungsausschuss kandidiert, erhielt aber keine Mehrheit. Aus Brüssel, Sabine Hackländer.
Es wäre ein wichtiger Posten gewesen für Bernd Lucke, Vizevorsitzender im einflussreichen Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments. Doch das ging gründlich schief. Während der Ausschussvorsitzende und die beiden ersten Stellvertreter noch per Akklamation gewählt worden waren, musste Lucke eine geheime Wahl über sich ergehen lassen, rechtlich möglich durch den Antrag eines Ausschussmitgliedes. Als das Gremium dann auch noch ohne vorherige Anhörung des Bewerbers zur Tat schreiten wollte, erhob Lucke Einspruch.
Neu im Europäischen Parlament, ich würde mich gerne vorstellen können, ehe der Wahlgang eröffnet wird.
Das Recht wurde ihm gewährt. 2:30 sprach der AfD-Chef zu den Ausschussmitgliedern, von denen nur 7 seiner eigenen europakritischen Fraktionen, der europäischen Konservativen und Reformer, angehören. Am Ende votierten 30 Abgeordnete gegen und nur 21 für Lucke. Der AfD-Chef könne nicht Vizevorsitzender des Währungsausschusses sein und gleichzeitig die vertragswidrige Spaltung der Eurozone betreiben, erklärte der deutsche Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. Ähnlich äußerten sich auch Abgeordnete von SPD und Union im Ausschuss, wie Markus Ferber von der CSU.
Man muss sich schon die Frage stellen, ob die Persönlichkeiten, die so eine Aufgabe wahrnehmen, jetzt nicht fachlich dafür geeignet sind, sondern ob sie in der Lage sind, das, was hier zu tun ist, auch zu erledigen. Und wenn ich mir das angehört habe, was Herr Lucke hier präsentiert hat, dann sind es Entscheidungen, die im Deutschen Bundestag gefallen sind und nicht im Europäischen Parlament. Und ich hoffe, er landet irgendwann mal im Europaparlament.
Die Wahl der letzten Stellvertreter im Ausschuss ist nun auf Mitte Juli verschoben.
Papst Franziskus hat sich heute erstmals in seiner Amtszeit mit Opfern sexuellen Missbrauchs getroffen. Die 6 Frauen und Männer, 2 darunter aus Deutschland, waren seit gestern Abend zu Besuch im Vatikan. Der Papst bat im Namen der katholischen Kirche um Vergebung für die Verbrechen. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
Der Papst hat sich viel Zeit genommen für die 3 Männer und 3 Frauen. Nach einer gemeinsamen Messe im vatikanischen Gästehaus Sankta Marta und einem Frühstück traf er jeden im Einzelgespräch. Allein das dauerte fast 3,5 Stunden. Jeweils 2 der Opfer kamen aus Deutschland, 2 aus Irland, 2 aus Großbritannien. Nach dem Treffen gab es keine Erklärungen von ihnen. Sie ziehen es vor, anonym zu bleiben. Vatikansprecher Lombardi war es wichtig zu betonen, dass das kein PR-Termin war. Das sieht man auch daran, dass der Vatikan den Text der Predigt des Papstes erst Stunden später veröffentlichte. Franziskus hatte zum Teil spontan und wie sonst nur sehr selten auf Spanisch gesprochen. Es sei ein Wunder der Hoffnung, sagte Franziskus, dass es die Gelegenheit zum Treffen gäbe, um sich in die Augen zu schauen und Versöhnung zu suchen. Dennoch war dieses Treffen vor allem auch ein symbolischer Akt. Der Vatikan spricht allein in den letzten 10 Jahren von insgesamt 3.420 so wörtlich glaubwürdigen Beschuldigungen gegenüber katholischen Priestern, die Kinder und Jugendliche missbraucht haben. 848 Priester wurden in diesem Zeitraum in den Laienstand versetzt. In mehr als 2.500 Fällen wurden weitere Strafen ausgesprochen. Seit 1950 haben katholische Diözesen und Orden rund 1,8 Milliarden Euro an Entschädigung an die Opfer gezahlt. Die Kinderschutzkommission, die Franziskus im Dezember eingesetzt hatte, hatte sich gestern getroffen. Hier sollen unter anderem Regeln erarbeitet werden, wie die Vorgaben aus Rom gegen Missbrauch in den weltweit fast 3000 Diözesen der katholischen Kirche umgesetzt werden.
Und wir gehen nach Afghanistan. Dort ist heute das vorläufige Endergebnis der Präsidentschaftswahl verkündet worden. Demnach liegt der frühere afghanische Finanzminister Ashraf Ghani Ahmed Zey vor seinem Konkurrenten Abdallah Abdallah. Einzelheiten von Jürgen Webermann.
Der frühere Finanzminister Ashraf Ghani kam laut der Wahlkommission auf mehr als 56% der Stimmen, der frühere Außenminister Abdullah Abdullah auf etwa 44%. Allerdings räumt der Chef der Wahlkommission auch ein, dass es massiven Wahlbetrug gegeben habe. Sicherheitskräfte seien an manchen Wahllokalen nicht in der Lage gewesen, eine faire Wahl zu garantieren. In einigen Provinzen hätten sich Gouverneure parteiisch verhalten. Völlig offen ist, wie der unterlegene Kandidat Abdullah Abdullah jetzt reagieren wird. Bisher hatte er stets angekündigt, die Ergebnisse nicht zu akzeptieren. Er gab an, dass ein Großteil der Stimmen gefälscht sei. Abdullah Abdullah hatte die erste Wahlrunde im April noch klar gewonnen. Ashraf Ghani behauptet jedoch, er habe zur Stichwahl Mitte Juni vor allem im Süden des Landes viele neue Wähler mobilisieren können. Beide Lager standen sich in den vergangenen Tagen unversöhnlich gegenüber. Auch Deutschland schickte einen Vermittler, um nach Lösungen zu suchen. Viele Afghanen haben Angst vor gewaltsamen Auseinandersetzungen, sollte einer der Kandidaten das Ergebnis nicht akzeptieren. Endgültige Zahlen werden für Ende Juli erwartet. Bis dahin wird sich eine weitere Kommission mit den Beschwerden über den Wahlverlauf beschäftigen.
Jürgen Webermann berichtete. Er hat dazu beigetragen, dass der Kalte Krieg friedlich zu Ende ging und die deutsche Wiedervereinigung möglich wurde. Edward Schewardnadze. Heute ist der ehemalige georgische Präsident und letzte sowjetische Außenminister im Alter von 86 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Stefan Lag.
Als einer der ersten drückte Russlands Präsident Putin den Angehörigen Schewardnadzes und dem ganzen georgischen Volk sein Beileid aus. Der frühere sowjetische Präsident Gorbatschow, mit dem Schewardnadze viele Jahre eng zusammengearbeitet hatte, sagte, sie seien Freunde gewesen. Er bedauere es sehr, dass Schewardnadze gestorben sei. 1985 hatte Gorbatschow Schewardnadze zum Außenminister berufen. In der Folge war er maßgeblich daran beteiligt, dass die sowjetischen Truppen aus Afghanistan abgezogen wurden. Auch gilt er als einer der stärksten Befürworter der damaligen Entspannungspolitik. Schewardnadze setzte sich gegen den Widerstand von Kommunisten und sowjetischen Generälen durch und trug stark dazu bei, dass die deutsche Wiedervereinigung vollzogen werden konnte. Rückblickend kommentierte Schewardnadze 2011 in einer Fernsehdokumentation ein Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Baker, bei dem die Einheit Deutschlands besprochen worden war.
Baker fragte mich, Eduard, was meinst du, ist vielleicht die Zeit gekommen, über die deutsche Wiedervereinigung zu sprechen? Ich sagte, und was hält Genscher davon? Baker antwortete, am wichtigsten ist, was Gorbatschow dazu sagt. Ich ging in ein anderes Zimmer, rief Gorbatschow an und erzählte ihm, dass wir gerade die Möglichkeiten der deutschen Wiedervereinigung besprochen hatten. Gorbatschow schwieg 2-3 Minuten und sagte dann, Eduard, weißt du, früher oder später muss man sich mit dieser Frage auseinandersetzen.
Für Gorbatschow war Schewardnadse immer ein Mann, dem er Vertrauen schenken konnte. Trug er doch bedingungslos die Politik von Glasnost, Offenheit und Perestroika, Umbau mit. Schon vor Jahren würdigte Gorbatschow seinen ehemaligen Außenminister als einen der wichtigsten Weggefährten.
Ich kenne doch die Leute, mit denen ich im Politbüro zusammengearbeitet habe. Schewardnadse hat sehr viel dafür getan, dass die Freiheit gekommen ist, dass sich ein neues Klima in unserer Außenpolitik etablieren konnte. Das war ein aktiver, erfahrener, intelligenter Mann, vielleicht auch ein wenig überschlau, aber das ist ja alles ein Zeichen von Intelligenz.
Zur damaligen Bundesregierung hatte Schewardnadse ein sehr gutes Verhältnis, wohl auch, weil persönliche Begegnungen dazu beigetragen hatten, Vertrauen und Sympathie aufzubauen. Und vergessen ist etwa das atmosphärisch gelöste Treffen Schewardnadses und Gorbatschows mit dem damaligen Bundeskanzler Kohl und dem deutschen Außenminister Genscher im Kaukasus. In seiner Heimat Georgien war Schewardnadse hingegen umstritten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde er Mitte der 90er Jahre zweiter Präsident der Kaukasusrepublik. Doch sein Versprechen, das damals bürgerkriegsgeschüttelte Land aus der Krise herauszuholen, konnte er nicht einhalten. Gegen Ende seiner Zeit als georgischer Staatschef wurden ihm Korruption, Vetternwirtschaft und Wahlfälschung vorgeworfen. Massendemonstrationen zwangen ihn 2003 letztlich zum Rücktritt.
Ein Bericht von Stefan Lag. Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages. Martina Knief, live zugeschaltet aus Brasilien. Frau Knief, wie geht's denn dem deutschen Team heute, einen Tag vor dem großen Spiel gegen Brasilien?
Ja, die Mannschaft ist mittlerweile im Spielort Belo Horizonte angekommen. War ja nur eine kurze Reise, so etwa eine Dreiviertelstunde Flug von ihrem Stammquartier in Santo André. Und am Abend, Ortszeit, wird dann das Abschlusstraining hier stattfinden. Wir haben alle Meldungen bekommen, dass alle Spieler fit und gesund und einsatzbereit sind. Also der deutschen Mannschaft geht es gut. Es ist sicherlich eine Mischung zwischen Vorfreude und Anspannung vor so einem großen Halbfinale gegen den WM-Gastgeber Brasilien morgen Abend.
Haben die Brasilianer denn schon Ersatz für ihren an der Wirbelsäule schwer verletzten Topspieler?
Nein, haben sie wohl nicht. Also uns hat eben eine Meldung erreicht, da habe ich erst mal den Kopf geschüttelt, als ich die gelesen habe. Die Brasilianer haben ihr Abschlusstraining schon hinter sich und Trainer Scolari muss wohl sehr verschiedene Formationen durchprobiert haben, taktische Art und auch personelle Art. Betrifft den Ersatz von Thiago Silva in der Innenverteidigung, der Kapitän fällt ja gelb gesperrt, eventuell Dante von Bayern München wird spielen, betrifft aber auch den Ersatz vor allen Dingen von Neymar. Und so schreiben die Kollegen, die brasilianischen Kollegen sollen kopfschüttelnd das Training verlassen haben und haben gesagt, was wollte uns Scolari damit sagen? Das lässt die Mutmaßung zu, dass die Brasilianer selber noch nicht so recht wissen, wie und mit wem sie Neymar ersetzen können.
Brasilien will ja jetzt auf juristischem Wege einen Einsatz ihres Kapitäns Silva erwirken. Haben die Chancen?
Nein, das ist abgeschmettert worden. Also auch zu Recht. Die FIFA sagt, es gäbe überhaupt keine rechtliche Grundlage überhaupt, dass sich die Disziplinarkommission damit befassen könnte. Das war eine gelbe Karte und dann ist es eben auch eine gelbe Karte. Genauso wenig wird weiter gegen Zuniga ermittelt oder eine Sanktion ausgesprochen, der Neymar gefoult hat. Das hat der Schiedsrichter bewertet. Er hat das Spiel weiterlaufen lassen. Für mich war das jetzt auch nicht so ein dramatisch hartes Foul. Es war extrem unglücklich. Und es hat nun mal auch den Weltklasse-Spieler Neymar getroffen. Das hat das Volk erzürnt. Aber grundsätzlich war das einfach ein sehr unglückliches Foul. Der Schiedsrichter hat es gesehen, bewertet. Und deswegen gibt es da auch überhaupt keine Möglichkeiten der nachträglichen Sanktionierung.
Heute Abend wurde die Fußballwelt von einer Todesnachricht überschattet. Alfredo Di Stefano, die argentinisch-spanische Fußballlegende, ist gestorben. Gab es da in Brasilien Reaktionen ganz kurz?
Ja, es gab in Brasilien Reaktionen überhaupt aus der ganzen Fußballwelt. Ich meine, Franz Beckenbauer hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, er war der kompletteste Spieler der Welt. Real Madrid, der Verein, wo er lange gespielt hat, hat sich gemeldet in Person von ihrem Torhüter Iker Casillas, der sagte, er ist der größte von uns allen Legenden von Real Madrid. Wir werden dich nie vergessen, Maestro. Da kommen natürlich Reaktionen aus allen Ländern, auch aus Argentinien. Er ist ja ein argentinisch-spanischer Weltklasse-Spieler früher. Jahre gewesen. Und die Bestürzung über den Tod von Di Stefano, der mit 88 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben ist, ist natürlich riesengroß.
Soweit vom Sport. Danke, Martina Knief. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Noch einen schönen, freien Abend wünscht Ihnen Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.